NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Februar 1986. Der Todestag des niederländischen Architekten und Designers Maart Stam.
Kennen Sie den Stuhl von Maart Stam, der nur zwei Beine hat? Warum vier Beine nehmen, wenn zwei ausreichen?
Maart Stam wollte nur mal einen Stuhl machen für seine schwangere Frau, dass der in der Rücken nicht so weh tut. Das war ja sein Ansatz. Der wollte ja kein revolutionäres Möbel machen, sondern er hat einfach mal experimentiert.
Und heraus kommt ein Stuhl ohne Hinterbeine. Der Vorläufer vom nachmals berühmten Freischwinger. Ein Sitzmöbel, das aus einem einzigen gebogenen Metallrohr besteht und das federt und schwingt, wenn man sich darauf setzt. Heute ist der Freischwinger ein Klassiker. Maart Stam ist der Vater dieses Stuhlmodells. Und nicht nur das. Überhaupt gilt er als einer der bedeutendsten Architekten und Designer der Moderne. Der Niederländer wird am 5. August 1899 in der Nähe von Amsterdam geboren, in der Stadt Purmerend. Martinus Adrianus Stam weiß schon in jungen Jahren, was er einmal werden will.
Architekt, seit ich von der Schule flüchtete.
Maart Stam ist ein begnadeter Zeichner. Kein studierter Architekt, sondern als Bauleiter ausgebildet. Der Niederländer arbeitet zu Beginn seiner Laufbahn in einem der führenden Architektur- und Städtebaubüros in Rotterdam. Stam ist an der Planung des Rotterdamer Südens beteiligt. Er betreut und organisiert Baustellen. Als Architekt ist er von einer Idee besessen. Er will Dinge schaffen, die auf das Wesentliche reduziert sind. Weg von den Schnörkeln des Jugendstils hin zu einem nüchternen und zweckmäßigen Stil mit gerader Linie und rechtem Winkel. Werner Möller, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Bauhaus in Dessau.
Von ihm stammt der schöne Ausspruch, die Mauer ist eckig, wir wissen warum, die Badewanne ist rund, wir wissen warum, die Tür ist 2 Meter hoch, wir wissen warum. Also nach dem Motto, mehr braucht man nicht.
Auch als Mensch ist Maart Stam höchst eigenwillig und kompromisslos.
Er war schwierig aus dem Grund, weil er ungeduldig war, autoritär. Er hatte christliche Wurzeln, war Asket in seinem Leben, Vegetarier, Antialkoholiker, nicht rauchen und gar nichts.
Mit 28 Jahren bekommt Maart Stam zum ersten Mal die Gelegenheit, sein Selbstverständnis als Architekt auf einer internationalen Bühne auszuleben. Der Deutsche Werkbund lädt ihn ein, an der Stuttgarter Weißenhofsiedlung mitzuarbeiten. Für die Ausstellung Die Wohnung im Jahr 1927 soll unter der Leitung des berühmten Architekten Ludwig Mies van der Rohe eine Wohnsiedlung von führenden Vertretern des neuen Bauens gestaltet werden. Die Stuttgarter Weißenhofsiedlung wird zu einem Meilenstein der neuen Sachlichkeit. Die Architekten zeigen der Welt, wie das Wohnen von morgen aussehen kann. Gisela Reich, die in den 1960er Jahren eine Fernsehdokumentation über diese Siedlung gedreht hat.
Die erste moderne Architekturausstellung in Europa. Häuser als Protest in Beton, Glas, Mauerstein und Kargheit gegen die Wohn- und Lebensverhältnisse von gestern. Die Ausstellung erregte Zorn, Spott und Erstaunen. Das Interesse war über Europa hinaus, ja in der ganzen Welt, ungemein groß. Eine kleine weiße Häusergruppe hat die Entwicklung von Bauen und Wohnen international beeinflusst.
Keine der nachfolgenden Werkbundausstellungen kann an den Erfolg von 1927 anknüpfen. Die Liste der beteiligten Architekten in Stuttgart liest sich wie ein Who is Who der Avantgarde. Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Marcel Breuer. 21 Häuser und 63 Wohnungen werden von vielen architekturinteressierten Menschen genau beäugt. Die weißen Häuser mit den flachen Dächern sehen aus wie eine Ansammlung von überdimensionalen Schuhkartons. Die Weißenhofsiedlung wird jedoch nicht durchweg von allen geliebt und bewundert.
Das war ja in Stuttgart auch sehr umstritten. Man hat ja gesagt, das sieht aus wie im Nahen Osten. Also die Wohnsiedlung könnte genauso gut in Tunesien stehen. Aber aus heutiger Sicht ein sehr radikales Projekt.
Susanne Korn von der Firma Tonnet, die heute noch nach Entwürfen von Maart Stam Möbel anfertigt. Maart Stam ist zum einen verantwortlich für den Bau dreier Reihenhäuser der Siedlung und zum anderen für die komplette Inneneinrichtung einer Wohnung.
Es gibt ja auch diesen schönen Satz, Ornament und Verbrechen, dass man an der Stelle versucht hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und alles Ornament wegzulassen. Und es gibt eine Karikatur, da steht in einem Stahlrohr Wohnzimmer noch eine Vase mit einem Blümchen auf dem Tisch, so von wegen, muss das sein?
Der Niederländer baut seine Flachdachhäuser mit vielen Fenstern, damit Luft, Licht und Sonne die Räume durchfluten. Bis auf ein Zimmer, das Schlafzimmer. Stam entwirft es absurderweise fensterlos. Nachts sei es doch sowieso dunkel.
Es war ein Reihenwohnhaus, das eigentlich so ein bisschen aussah wie aus einer Fabrikfertigung. Einen der Bauführer sagte, nee, also als es dann fertig war, hatte man das Gefühl, dass man eher eine Garage betritt und nicht eine Wohnung.
Marzdams Häusermodelle aus der Stuttgarter Weißenhofsiedlung kommen beim Publikum nicht so gut an. Dafür aber ein Möbelstück, das er dort erstmals öffentlich zeigt.
Kennen Sie den Stuhl von Marzdam, der nur zwei Beine hat? Warum vier Beine nehmen, wenn zwei ausreichen?
Da war er also, der sogenannte Kragstuhl ohne Hinterbeine. Der so heißt, weil Sitzfläche und Rückenlehne über die Kufen hinaus kragen, mit einem Überstand.
Der fehlte noch nicht. In der Zeit hat man ja auch noch nicht vom Freischwinger gesprochen. Aber wenn er diesen ersten Schritt nicht getan hätte, wären die anderen vielleicht nicht hinterhergekommen.
Ludwig Mies van der Rohe und Marcel Breuer sind es, die den Kragstuhl zum eigentlichen Freischwinger weiterentwickeln. Marzdam aber gilt als der Erfinder dieses Möbels. Er ist der Erste, der einen würfelförmigen kubischen Stuhl entwirft, einen Stuhl mit klarer Form, mit freischwebenden Elementen und Kufen. Ein Stuhl, der sich problemlos über den Boden schieben lässt. Um die künstlerische Urheberschaft des Freischwingers wird jahrzehntelang gestritten. Sie wird Marzdam zugesprochen. Doch zurück in die 1920er Jahre, die Kinderjahre des freischwingenden Sitzmöbels. Wie konnte ein solcher Stuhl ohne Hinterbeine entstehen? Eine Legende besagt, Stams erste Frau erwartet ihr Kind, klagt über Rückenschmerzen und wünscht sich ein schwangerengerechtes, wiegendes und wippendes Möbelstück. Stam denkt nach.
Er hatte ja Versuche gemacht mit Gasrohren und hatte sich überlegt, das müsste eigentlich funktionieren. Und dann hat er den Stuhl aus Gasrohr zusammenmontiert und war mit seinem Ergebnis auch sehr zufrieden.
Sagt Möbelfabrikant Peter Tonnet. Seine Firma im hessischen Frankenberg stellt Marzdams Freischwingermodelle nach den Originalentwürfen aus den 1930er Jahren her. Als Ludwig Mies van der Rohe Stams Stuhlmodell aus handelsüblichen dünnen Gasrohren, zusammengehalten mit Fittings und einem einfachen Brett als Sitz sieht, soll er gesagt haben:
Hässlich, sowas Hässliches mit diesen Muffen. Wenn er wenigstens abgerundet hätte, so wäre es schöner.
Stam selbst hat bei diesem frühen Entwurf über das Funktionale noch nicht hinausgedacht. Seine Devise damals lautet:
Einfache Möbel, gleichgültig ob schön oder nicht schön.
Werden Möbel normalerweise aus Holz gefertigt, experimentiert Marzdam zunächst mit Gasrohren. Dann wendet er sich dem Stahlrohr zu, ein stabiles Material, das in der Flugzeug-, Auto- und Fahrradindustrie benutzt wird. Für die Inneneinrichtung wird das Rohr allerdings noch veredelt. Es erhält eine rötliche, glänzende Oberfläche durch Nickel, später eine silbern glänzende durch Chrom.
Die Avantgarde hat ja damals dieses Stahlrohr förmlich aufgesogen. Also jeder, der was auf sich hielt, hatte Stahlrohrmöbel in seiner Wohnung. Das war ja wie eine Revolution. Und manche Leute haben gesagt, das ist mir viel zu kalt und viel zu nüchtern. Und andere Leute, die also modern orientiert waren, auch modern im Denken, für die war das eine Sensation.
Der Niederländer hatte einen Stuhl erfunden, auf dem heute alle Welt sitzt. Doch Stam sieht sich nicht so sehr als Möbeldesigner, sondern als Architekt und widmet sich dem sozialen Wohnungsbau. Immer mehr Menschen strömen als Folge der Industrialisierung in die Städte. Ganze Wohnsiedlungen werden gebraucht. Auch in Frankfurt am Main sollen bezahlbare Quartiere für Arbeiter entstehen. Das Projekt heißt Hellerhofsiedlung. Der Chefbaumeister ist Marzdam.
In dieser Stadt war seit 1925 das Programm, jährlich 4000 Wohnungen im Geiste des neuen Bauens zu errichten und die Stadt im Gesamten auf die Prinzipien der neuen Gestaltung und des neuen Lebens im Industriezeitalter einzustellen.
Beim Konzipieren der Hellerhofsiedlung im Frankfurter Stadtteil Gallus achtet Marzdam auf den Lebensrhythmus der Bewohner.
Morgens steht man auf im Osten im Schlafzimmer mit der Morgensonne, frühstückt noch kurz über eine funktionale Küche, geht kurz durch ein kleines funktionales Bad, kommt abends wieder und hat im Westen seinen Balkon auf der Westsonnenseite.
Eine Kollegin Marzdams, die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky, steuert im Zuge dieses Wohnungsbauprojekts eine moderne Küche bei, die Urmutter der Einbauküche, heute besser bekannt als die sogenannte Frankfurter Küche. klein und mit kurzen Wegen ausgestattet, in der die Hausfrau mit wenigen Schritten und Handgriffen schnell und rationell arbeiten kann. Alles ist in Reichweite. Dann folgt ein weiterer Auftrag für Mazdam, diesmal um einige Nummern größer. In der damaligen Sowjetunion ist der Bau dreier Städte geplant. Der Niederländer zögert nicht lange. Er geht mit einigen Kollegen und seiner Frau nach Moskau und entwirft die Städte Magnitogorsk, Makiewka und Orsk.
In der Hoffnung, dass im Osten auch unter dem Thema des Sozialismus sich dieser Gedanke des kollektiven Bauens für die breite Masse der Menschen erfüllen könnte.
Stams Vision ist es, nicht nur neu und modern zu bauen, sondern auch das Bewusstsein der Menschen zu verändern.
Wir sind keine ausgewählten Persönlichkeiten, keine Künstler mit einem Glorienschein, sondern einzelne Mitglieder einer Menge von vielen Millionen. Wir haben zu arbeiten und zu produzieren, genau wie die Fabrik- und Grubenarbeiter.
Geplant werden die Städte an einem Zeichenbrett in der Hauptstadt der Sowjetunion in Moskau. Doch Mazdam will auch an Ort und Stelle sein und reist aus diesem Grund nach Magnitogorsk in den Südural.
Magnitogorsk war ein kleines Dorf, ein Nomadendorf mit 100, 200 Einwohnern. Wurde eben Ende der 20er Jahre, weil dort ein sogenannter Magnetberg war, also ein großes Erzvorkommen, für die Stahlindustrie benötigt. Amerikanische Firmen bauten die Fabriken auf und innerhalb von kürzester Zeit siedelten dort in Zelten und Barackenlagern um die 100.000 Stahlarbeiter.
Ein Projekt so groß und unberechenbar wie Russland selbst. In Magnitogorsk gibt es keine ausgebildeten Bauarbeiter. Die Nomaden müssen angelernt werden, um eine Stadt für 200.000 Einwohner aus dem Nichts entstehen zu lassen. Doch der erfahrene Architekt Mazdam trotzt den Schwierigkeiten. Er ist besessen von der Idee, die perfekte Stadt zu bauen.
Es war die Stadt, die klar nach ihren Funktionen gegliedert war. Es gab Industriebereiche für die Produktion, es gab administrative Bereiche, es gab einzelne Quartiere. Je mehr Viertel zusammengebündelt wurden, umso breiter wurden die Straßen. Dann sollten diese Städte auch nach den richtigen Windrichtungen sortiert sein, also dass von der Schwerindustrie die abgehenden Ausscheidungen, Gase, Wasser und alles weg von der Stadt getragen werden.
4 Jahre bleibt Mazdam in der damaligen Sowjetunion. 1935 kehrt er in die Niederlande zurück. Seine Landsleute beschimpfen ihn jetzt als Kommunisten. Stam reagiert und siedelt nach dem Zweiten Weltkrieg in die DDR über. Als Rektor soll er die Dresdner Akademie der Künste und die Hochschule für Werkkunst zusammenfügen, als staatliche Hochschule für freie und industrielle Gestaltung. Werner Möller von der Stiftung Bauhaus in Dessau.
Das war insofern sehr spannend, dass er eben halt dort scheiterte und 1952 in Berlin-Weißensee, das war die zweite Schule, an der er das versuchte, Hausverbot erhielt und 1953 nach Amsterdam zurückkehrte.
In Zeiten des Kalten Krieges ist eine Rückkehr in die Niederlande nicht leicht für einen Städtebauer, der in der Sowjetunion und in der DDR gearbeitet hat. Und wieder wird Mazdam von seinen Landsleuten als roter Hund verschrien. Bis 1966 führt der Architekt noch ein Büro in Amsterdam. Dann geht er mit seiner dritten Frau in die Schweiz, wo er völlig zurückgezogen lebt. Als er wegen eines neuen Stuhlmodells Kontakt aufnimmt zur im nordhessischen Frankenberg beheimateten Möbelfirma Tonnet, hält er seinen Absender geheim. Spekulationen haben sich bis heute gehalten, ob der weltberühmte Architekt und Designer Mazdam unter Verfolgungswahn litt. Susanne Korn von der Firma Tonnet in Frankenberg.
Kurios ist, dass niemals die Adresse von Mazdam draufsteht, sondern immer einer anderen Familie, die wohl in der Nachbarschaft liegt oder über einen Rechtsanwalt korrespondiert wurde, der die Post bekam und sie dann an Mazdam weitergereicht hat.
Er zieht sich völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Bis zu seinem Tod lebt er in wechselnden Hotels. Hinterlassen hat Mazdam der Welt ein Möbelstück, das nichts von seiner Attraktivität verloren hat. Peter Tonnet.
Das Faszinierende ist, dass ihm dieser Stuhl heute nach über 70 Jahren immer noch aktuell ist, immer noch schön ist, immer noch praktisch ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an den Architekten und Designer Mazdam, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.